Wir beschäftigen uns in diesem neu angefangenen Jahr oder schon fast 3 Monate ist es ja alt, mit einer Serie von Predigten, die unter dem Thema stehen, Frucht bringen. Frucht bringen. Am 15.01. hat der Günter Pressler zu dem Thema gesprochen, Frucht bringen, die Saat geht auf, und uns erklärt, wie wichtig eine gute Saat für eine gute Ernte ist. Kurze Zeit darauf, am 29.01. hat der Wolfgang Schatzelmeier etwas gesprochen zu dem Thema Frucht bringen, offen für Gottes Wort, und hat uns das Gleichnis vom Sämann erzählt. Der Same ist zwar wichtig, aber es braucht auch jemand, der den Samen ausbringt. Denn wenn er nur im Sack bleibt, so nach dem Motto kühl und trocken zu lagern, dann bringt er keine Frucht. Und am 26.02., da war ich nicht da, da hat der Wolfgang Binder, denke ich zumindest, gesprochen zu dem Thema Frucht bringen, bereit zu vergeben. Das heißt, zwischen diesem guten Samen kommt auch immer wieder Unkraut auf. So ist es im Garten und so ist es auch im Leben. Nicht alles ist gut. Und der Apostel Paulus sagt sogar einmal, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse oder das Schlechte, das Unkraut wächst oft schneller wie das Kraut. Und deshalb ist es wichtig, auch dahingehend Frucht zu bringen, dass man das Unkraut beseitigt oder beseitigen lässt, so nach diesem Motto aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner und jede Rebe, die Frucht bringt, die beschneidet er. Und ich habe gehört, nächste Woche ist die beste Woche zum Bäume schneiden. Also werde ich mich vielleicht dran machen und ein paar Zweigerl, die nicht hinkören, rauszwicken, damit die Frucht wieder wachsen kann. Also diese Predigtreihen sollen uns dazu Mut machen, dran zu bleiben an dem wahren und echten und wirklichen Weinstock, der Jesus Christus ist und heißt, damit wir auch in Geduld Frucht bringen für ihn. Denn eins ist klar, Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deshalb ist dieses Dranbleiben so wichtig. Und das heutige Thema, das uns beschäftigen soll in dieser Reihe, heißt Frucht bringen, Menschen lieben. Eigentlich habe ich im Chor gesagt, habe überlegt, heute Morgen in der roten Uniform des Roten Kreuzes zu predigen, denn wir lesen heute einen Abschnitt, der überschrieben ist in den meisten Bibeln mit der barmherzige Samariter. Eigentlich hätte ich die Samariterbund-Uniform anziehen müssen, aber die habe ich nicht. So habe ich auf beides verzichtet und möchte mit euch jetzt diesen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium lesen, der vorgesehen ist als Ausgangspunkt und Grundlage für diese Predigt. Lukas Kapitel 10, wer seine Bibel dabei hat und sie aufschlagen möchte, ab Vers 25, da steht, und siehe, da stand ein Schriftgelehrter oder ein Pharisäer, also ein Theologe auf, versuchte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber, Jesus, sprach zu ihm, was steht im Gesetz, also in der Tora, was liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber, Jesus sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Der Schriftgelehrte aber wollte sich selbst rechtfertigen oder anders gesagt in ein gutes Licht rücken und sprach zu Jesus, ja, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Ebenso auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgeben willst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Frage ist es. Er aber, der Schriftgelehrte, sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu es gleich. Frucht bringen, Menschen lieben. Der jetzige Slogan des Roten Kreuzes in Österreich heißt: Aus Liebe zum Mensch. Das ist eine enorme Herausforderung für jeden, der da mitarbeitet. Und ich habe mir oft gedacht, ob das die Leute überhaupt begreifen, was das bedeutet und für sie eigentlich aussagen soll. Andererseits ist über dieses Gleichnis, das überschrieben wird mit dem Text "Der barmherzige Samariter", schon viel gepredigt worden. Und es ist auch so, dieses Gleichnis oder diese Erzählung Jesu ist wirklich eine Fundgrube für viele Wahrheiten und bedenkenswerte Anwendungen. Da ist zunächst der heuchlerische Theologe, der kommt mit so allerhand Spitzfindigkeiten zu Jesus und er will ihn sozusagen herausfordern und auf die Probe stellen und irgendwie hinters Licht führen. Und er fragt ihn ganz vornehm und theologisch hochgestochen und er antwortet auch so: Er kennt die Tora, das Gesetz, ganz genau, denn das, was Israel und die Israeliten in der Regel fast jeden Tag im Gebet sprechen, ist dieses: Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist der Einzige und außer ihm gibt es keinen und ihn sollst du lieben. Das kann er, das hat er gelernt in der Sonntagsschule oder in der Synagoge, in der Yeshiva oder wo er gewesen ist, und das sagt er ihm und Jesus anerkennt das. Also dieser heuchlerische Mensch, der Jesus versuchen will und aufs Glatteis bringen will, der viel weiß, der gerne diskutiert, der sich gerne mit guten Leuten unterhalten will. Da ist dann noch der Mensch, unter Anführungszeichen, was immer er gewesen ist, der von Jerusalem hinabgeht nach Jericho, dort seine Straße zieht. Da sind dann noch die brutalen Räubergesellen, die ihn berauben und ihn fast halbtot oder fast ganz tot liegen lassen und sich dann aus dem Staub machen. Ja, da ist dann der kaltblütige und der hartherzige fromme Priester, der mit seinen vielleicht umgehängten langen priesterlichen Gewändern an ihm vorüberzieht und einen weiten Bogen um ihn macht und vielleicht ihm ganz geschickt aus dem Weg geht. Und ebenso der unbarmherzige und gleichgültige Levit, also der Kirchenangestellte, der auch seinem Priester nachfolgt und irgendwie Ausreden hat, warum er da sich nicht zu beteiligen hat. Und dann gibt es natürlich in diesem Gleichnis noch den barmherzigen Samariter. Da geht einem dann so richtig hoffentlich das Herz auf. Das ist einer und dem muss man nacheifern und so weiter. Und da wird auch noch von einigen Medikamenten berichtet, die damals gang und gäbe waren, von Öl, von Wein, von einem Transportmittel. Heute hat man einen SCW mit allem Möglichen drinnen ausgestattet. Damals hat es ein Esel auch getan und da hat ihn raufgehoben, dann von einer Herberge oder von einem Wirt, von gewissen Bezahlungen und Wiedergutmachungen und so weiter. Also es gibt so viele Dinge, die da drinnen stecken und über die man jederzeit über alles seine Predigt halten könnte. Vielleicht findest du oder ich mich wieder in einer dieser Situationen, indem der runtergeht von Jerusalem nach Jericho, der momentan vielleicht so wie halbtot und ausgeraubt und ausgelaugt irgendwo liegt und Hilfe brauchen würde. Vielleicht hast du diese Woche eine Situation erlebt, die dem Priester oder Leviten gleicht, wo du eigentlich gedacht hättest, da wäre ich dran gewesen, aber aus irgendwelchem Grund habe ich weggeschaut und einen Bogen darum gemacht. Oder vielleicht bist du sogar einer, der dem barmherzigen Samariter gleicht und immer wieder da ist, wo man gebraucht wird. Vielleicht hast du dein ganzes Öl und deinen ganzen Wein und deine ganzen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft und ausgebraucht, um dabei zu sein. Man könnte so viele Dinge erwähnen, aber heute möchte ich in meiner Predigt mich beschränken auf zwei besondere Aussagen in diesem Gleichnis, und das ist letztlich auch das Thema unseres heutigen Tages. Das Gleichnis beginnt nämlich mit vielen Fragezeichen, und endet mit einem ganz kräftigen Rufzeichen. Und ich bete und möchte, dass Gott uns das mitgibt, mir, dir, uns allen. Vielleicht sitzt du hier und hast ebenso viele Fragezeichen. Wer ist denn mein Nächster? Was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu erben? Und so weiter. Und du hörst hin auf dieses eine kurze Wort, das Jesus diesem Theologen am Ende sagt: Geh nach Hause und tu dasselbe. Wenn Menschen Hilfe brauchen und diese Hilfe im umfassenden Sinn, nämlich nach Leib, Seele und Geist, von Menschen kommen soll, denn Gott braucht ja Menschen, um anderen zu helfen. Ganz selten hat er Engel gesandt oder irgendwelche Gottesboten herbeigezaubert oder herbeigeschickt, die einem anderen helfen konnten, sondern in der Regel braucht Gott immer Menschen, um anderen eine Botschaft zu übermitteln oder um anderen beizustehen und zu helfen. Wenn das also so ist, dann brauchen wir zur Hilfeleistung für den anderen, zum Dienen aus Liebe, zum Fruchtbringen aus Liebe, das richtige Motiv und die richtigen Mittel. Das richtige Motiv und die richtigen Mittel. Das Motiv, damit meine ich die Einstellung des Herzens. Warum tue ich das? Warum gehe ich am Sonntag zum Gottesdienst in die Gemeinde? Warum mache ich mit in der Kinderarbeit? Warum stehe ich hier vorne und spiele und singe? Warum predige ich heute überhaupt hier? Warum gehe ich hinaus in die Welt und bringe Gottes Wort unter die Menschen? Warum bin ich hilfsbereit, vielleicht beim Kerzenziehen oder beim Markus-Theater oder bei der Lego-Stadt oder am Männerabend oder bei der Frauenstunde und wo immer es sein mag? Warum tue ich das auch in meiner Familie, in meiner Ehe, in meiner Umgebung? Wisst ihr, was hier so schön zutage tritt, ist zunächst das Motiv, aus dem dieser Mann, den wir den barmherzigen Samariter nennen, gehandelt hat. Das Thema heißt ja Frucht bringen und Menschen lieben. Wenn diese Frucht, nämlich dass sein Herz erfüllt war von Mitleid, dass es ihn jammerte um diesen halbtoten Menschen, dass es ihm, wie die Hoffnung für alle übersetzt, Leid tat, oder in der englischen Übersetzung heißt es, sein Herz war erfüllt von Mitleid, dass dies die eine Seite als Motiv darstellt, ist klar. Aber dieses Motiv, diese innere Einstellung, die ist für die Katz, die ist überhaupt nichts wert, wenn sie nicht zur Tat wird. Ja, ich kann mich über alles ärgern und Mitleid haben und Menschen bedauern und schön in meinem Liegestuhl oder Lehnsessel sitzen und den Herrgott einen guten Mann sein lassen und es wird sich nichts ändern. Nichts wird sich ändern in dieser Welt. Diesen Gedanken wollen wir heute Morgen ein wenig nachgehen. Erstens also das Motiv, das diesen Mann dazu bewegt hat, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Das Gleichnis Jesu verdeutlicht ja diesem Fragesteller, dem Schriftgelehrten, was er unter seiner Frage eigentlich zu verstehen hat und wie er mit dieser Frage umzugehen hat in Bezug auf seinen Nächsten. Also das Motiv, die Liebe oder die Barmherzigkeit. Im Griechischen, wisst ihr, habe ich nachgelesen, da heißt dieses Wort, es jammerte ihn und es bewegte ihn in seinem Herzen, eigentlich wörtlich übersetzt, es ging ihm oder es fuhr ihm in seine Eingeweide und drehte sie innerlich um. So tief ging diese Liebe, dieses Motiv beim Anblick dieses Menschen. Eigentlich wird dieses Wort Liebe und Barmherzigkeit in diesem Zusammenhang fast immer nur auf Jesus und Gott angewendet, wenn uns die Bibel davon berichtet. Zum Beispiel, wenn Jesus von den Arbeitern in der Ernte spricht, da sagt er, er schaut um sich und er sieht das Volk und es jammerte ihn, denn sie waren verschmachtet wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und solche Schafe muss man mal sehen und beobachten in der judäischen Wüste, die sind wirklich arm dran. Eine Schafherde ohne Hirte in diesem unwegsamen Gelände, die ist irgendwie dem Untergang fast ausgeliefert. Oder bei der Speisung der 5000 auf dem Berg dort am See Genezareth. Als Jesus die Menschen sah, da steht im Neuen Testament, es fuhr ihm oder ging ihm durchs Herz, und es jammerte ihn. Hilfeleistung im Namen Jesu hat also ihr Motiv und nimmt ihren Ausgang dort, wo uns die Liebe Gottes erreicht und erreicht hat. Übrigens, die Liebe ist auch die erste Frucht des Heiligen Geistes, wie wir sie in Galater Kapitel 5, Vers 22 vorfinden. An erster Stelle steht als Motiv, sich dem anderen zuzuwenden, dem Nächsten, wer immer er für uns und für dich und mich sein mag, die Liebe. Die Liebe, nicht das Amt und der Dienst, das hat sich ja beim Pharisäer gezeigt. Der wäre prädestiniert gewesen, aber ich weiß, ein Priester darf ja keinen Halbtoten oder vielleicht war sogar ganz tot, so hat ihn eingestuft. Er war kein ausgebildeter Sanitäter, der so Erste-Hilfe-Checks gemacht hat, sondern er hat ihn vielleicht schon als Toten dort liegen gesehen. Und den durfte er ja gar nicht berühren. Oder der Levit, der hatte vielleicht viele andere Dinge zu tun. Also nicht der Dienst oder das Amt oder sogar die Pflicht. Ich muss es ja tun, hat ihn bewogen. Auch letztlich nicht die Not des Halbtoten. Die ist zwar gewaltig, und die ist lebensbedrohlich, aber das Eigentliche, was ihn zu diesem Menschen hingetrieben hat, war die Liebe. Johannes 3, Vers 16, ein ganz, ganz, ganz bekannter Text heißt, so sehr war Gott der Welt verpflichtet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nein, ihr lacht, ihr habt es richtig erkannt, so heißt es nicht. Es steht dort, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist das Motiv Gottes gewesen. Dich und mich empfindet er trotz allem, wie wir sind, was wir getan haben, was wir gemacht haben, als liebenswert. Weil er uns als Mensch sieht, als sein Geschöpf, als einen, der seine Hilfe braucht und seine Vergebung. Das ist das, was diesen Menschen letztlich angetrieben hat. Und er bringt es auch zum Ausdruck auf die Frage Jesu, wenn er sagt, was soll ich denn tun, um gerettet zu werden? Da sagt Jesus, na, hast du denn die Tora nicht gelesen? Hast du denn dieses bekannte Gebet, dieses Schma Israel nicht gebetet? Du tust es doch jeden Tag. Also, was steht da? Und dann antwortet er ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich finde hier in diesem Abschnitt eine wunderbare Ausdrucksweise eines Gesamtpaketes der Liebe Gottes. Und dieses Gesamtpaket der Liebe Gottes, ihr Lieben, darf man niemals aufschnüren, denn sonst fällt es irgendwie durch den Rost. Was ist dieses Gesamtpaket? Das eine ist die Feststellung, Gott hat uns geliebt. Gott hat uns geliebt. Gott liebt uns immer noch. Im Johannesevangelium und auch im Brief des Johannes heißt es, weil Gott uns zuerst geliebt hat, deshalb dürfen wir ihn lieben. Also alle Zuwendung, alle Barmherzigkeit, alle Gnade, alles, was in dieses Gesamtpaket hineinpasst, geht von Gott aus. Gott war es, der den Adam im Paradies gerufen hat, als er gesündigt hatte und ihn gesagt, Adam, wo bist du? Was ist mit dir passiert? Warum bist du mir davongelaufen? Er war ihm in Liebe nachgegangen. Das Zweite, weil Gott uns liebt, lieben wir Gott. Du sollst Gott lieben, so heißt es hier, von ganzem Herzen. Mit anderen Worten, mit Verstand, mit Vernunft, mit Gesinnung, mit allem, was du bist, mit deinem ganzen Sein. Also diese Liebe Gottes erwidern wir, indem wir ihm unser Leben und unser Sein zur Verfügung stellen. Und daraus erwächst das Nächste in diesem Gesamtpaket und deinen Nächsten. Die Liebe, die Frucht, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird, die wendet sich einerseits, wie gesagt, dem liebenden Gott zu, aber da bleibt sie nicht hängen. Der Apostel Johannes, der ist ein totaler Praktiker. Er sagt, wer sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wenn du deinen Bruder, den du siehst, nicht liebst, wie kannst du dann sagen, du liebst Gott, den du nicht siehst? Also da beißt sich die Katze in den Schwanz, hätte ich bald gesagt, das kann nicht sein. Dort, wo ein Mensch sagt, er hat sich Gott zugewandt, dort ist in diesem Gesamtpaket dieser dritte Schritt einfach inkludiert, nämlich er wendet sich in Liebe auch seinem Nächsten zu. Und das ist die Frucht, die der Heilige Geist in uns wirkt. Und das Vierte, er wendet sich auch sich selbst zu. Der Gott, der uns liebt, den lieben wir. Und aus dieser Liebe heraus wenden wir uns dem Nächsten zu. Aber du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Selbstliebe ist nichts Negatives. Sie ist eigentlich Ausdruck dem liebenden Gott gegenüber, Herr, ich bin mit mir zufrieden, so wie du mich geschaffen hast. So wie du mich gedacht, gemacht und entwickelt hast. Diese innere Unzufriedenheit, ich gebe zu, die sich auch bei mir manchmal vielleicht breit macht, vielleicht in äußeren Dingen, aber auch in inneren Dingen, die ist nicht herauszulösen aus diesem Gesamtpaket der Liebe Gottes. Und genau deshalb ist es auch die Kritik, die Gott in einem der Sendschreiben an eine Gemeinde im Neuen Testament, an die Gemeinde in Ephesus anbringt, wenn er sagt, du tust so viel, aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe, also die Liebe zu Gott, verlassen hast. Und was wir auch tun könnten, ihr Lieben, wenn dieses Motiv nicht stimmt, sagt der Apostel Paulus im Korintherbrief, dann ist alles umsonst. Wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, 1. Korinther 13, wenn ich meinen Leib brennen ließe, wenn ich alles verschenken würde, wenn ich Tag und Nacht evangelisieren würde und. Ja, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen reden und predigen könnte und hätte die Liebe nicht, dann wäre es nichts nütze. Deshalb ist diese Frucht, von der hier die Bibel spricht und über die es in unserem heutigen Thema auch geht, das eigentliche Motiv, das Motiv. Aber dieses Motiv der Liebe, dieses Motiv muss in der Tat, in der praktischen Situation umgesetzt werden. Und ich schließe mit einigen kurzen Gedanken zu diesem zweiten Punkt. Wie wird diese Liebe, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, in der Tat Wirklichkeit? Wie kann ein Mann zu seiner Frau sagen, ich liebe dich, das mag gut sein, aber es bleibt letztlich eine leere Floskel, wenn daraus nichts folgt, wenn daraus keine Taten folgen, wenn die Frau nicht merkt, oder umgekehrt natürlich der Mann auch, wenn das die Frau zu ihm sagt, wenn man nicht merkt, dass die Liebe auch zum Ausdruck kommt, dass sie praktisch da ist, wenn sie gebraucht wird. Natürlich hätte der barmherzige Samariter auf seinem Esel vorbeireiten können und ihm zurufen können, mein lieber Mann, ich liebe dich, Gott segne dich, schau, dass du wieder gesund wirst und auf die Beine kommst, nur Kopf hoch, es wird schon werden, und er trabt vorbei mit seinem Esel und macht seine Geschäfte. Was hätte es ihm geholfen, wenn ich alles tun würde oder sagen würde und würde nichts tun, dann wäre es nichts wert. Barmherzigkeit oder Liebe wird also zur Tat. Was dazu gehört, das können wir an diesem barmherzigen Samariter ganz, ganz gut lernen. Zunächst braucht es dazu offene Augen für die Not des anderen. Offene Augen für die Not des anderen. Wisst ihr, offene Augen scheinbar hat der Priester und der Levit auch gehabt. Sonst wäre er ja nicht in weitem Bogen um diesen Halbtoten rumgegangen. Aber der sah ihn nicht mit den Augen, wie Gott ihn sah oder wie der Samariter ihn sah. Irgendein Schreiber eines Buches, oder war es ein Philosoph, ich weiß es jetzt nicht genau, der hat gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das heißt, wenn ich diese Liebe Gottes zum Ausdruck bringen will und in die Tat umsetzen will, dann beginnt das damit, dass ich den Nächsten unter Anführungszeichen sehe, so wie Gott ihn sieht. Sehe, so wie Gott ihn sieht. Ich habe schon erwähnt, verschmachtet nach Leib, Seele und Geist, wie eine Herde ohne Hirten. Das Oberflächliche, was wir beim Menschen sehen, ist oft nur Täuschung. Die traurigsten Menschen, so habe ich einmal gelesen, sind die Clowns, die die besten Witze machen. Über sie lacht man. Sie tun so, als ob. Aber da drinnen, da sieht es bei ihnen oft ganz anders aus. Samuel hat einmal die Söhne des Isai, die er zum König, einen davon aussuchen sollte, gesehen. Und da war der eine, das war ein Bodybuilder, der hatte also Muskeln und was weiß ich alles. Und er hat ihn gesehen und er dachte, das ist er. Der Eliab, groß, stark, ansehnlich, der wird ein toller König werden. Und Gott hat gesagt, das ist er nicht. Und dann kam ein zweiter, der sah auch fast noch so gut aus, nur ein bisschen schlechter. Und dann dachte er, na, wenn der Beste schon nichts taugt, dann taugt der Zweitbeste was, also der mit der Silbermedaille, der muss es doch sein. Und Gott sagt, lass ihn vorbeigehen. Und so lässt er alle vorbeiziehen an ihm und dann ist keiner mehr über. Dann dachte Samuel, kann der nachlesen im Buch Samuel, ah, jetzt habe ich mich doch vielleicht getäuscht. Gott hat keinen ausgesucht. Aber er hatte einen ausgesucht, der war gar nicht da. An den hatte keiner gedacht, nicht mal sein Vater. Der war draußen irgendwo im jüdischen Gebirge. Der hat ein paar Schafe gehütet und auf seiner Flöte gespielt oder auf seiner Harfe, ich weiß es nicht genau. Und er hat gesagt, den holst du mir mal her. Denn Gott sieht das Herz an und nicht nur das, was vor Augen ist. Wisst ihr, und solch ein Herz voll Liebe zu Gott und zum Nächsten ist nötig. Das lässt sich nicht hinwegtäuschen über äußere Dinge, sondern das geht auf den Menschen zu. Schau hin und schau nicht weg. Geh hin und geh nicht vorbei. Zweitens, dieser Mann hat viel Zeit investiert. Es heißt von ihm, er reiste auch dieselbe Strecke. Wir sind mit dem Bus daran vorbeigefahren. Heute führt eine tolle Autobahnstraße von Jerusalem hinab Richtung Jericho und am Toten Meer entlang. Früher, als ich zum ersten Mal in Israel war, 1975 etwa, da ging dort noch ein Weg durch die alten arabischen Dörfer und dann ging es so runter, ganz gefährlich, mit den großen Bussen und da kam man vorbei an einem alten Gebäude mit Ausgrabungen, das ist die Herberge zum barmherzigen Samariter. Wir haben immer unseren Spaß dabei gehabt, denn wenn das ein Gleichnis war, dann gab es ja diese Herberge gar nicht. Aber wie halt die Menschen sind, sie haben dort eine Herberge gefunden aus der byzantinischen Zeit und heute ist das restauriert und man kann sich das auch ansehen. Das heißt, er hat seine Reise unterbrochen. Vielleicht hat er, ich tue das ein bisschen modernisieren, schon vorher mit dem Handy angerufen und hat zu seiner Frau gesagt, in einer halben Stunde bin ich in Jericho, mein Esel ist voll auf Trab, gleich bin ich zu Hause, tu doch schon mal was aufs Feuer und bereit was Gutes vor. Und da kommt ihm dieser Mann dazwischen. Oder vielleicht ist er auch umgekehrt gereist, ich weiß es nicht. Vielleicht haben die Geschäftspartner in Jerusalem oben schon gewartet auf das, was er ihnen zu bringen hatte. Und er hat sie schon angerufen und gesagt, Leute, in einer halben Stunde bin ich da, bereite die Sitzung vor, alles ist okay, ich komme gleich. Und da kommt dieser Mann dazwischen. Zeit. Zeit war für ihn nicht das Entscheidende. Er ließ einerseits vielleicht seine Familie warten, er ließ andererseits vielleicht die Geschäftspartner warten. Er nahm sich Zeit für ihn. Er hat ihn dort gesehen und er hat sich Zeit für ihn genommen. Vielleicht hat er auch den Psalm gekannt, in dem steht, meine Zeit steht in Gottes Händen. Er hat sich um ihn gekümmert und seine Zeit geopfert und eine Priorität gesetzt. Das Dritte, er hat sich ganz tief hinuntergebeugt in den Schmutz und zu dem anderen, der dort am Boden lag. Erniedrigung, Geduld, Ausdauer, zielstrebig. Das war so seine Art und Weise, mit dem Verletzten, mit dem Beraubten, mit dem Halbtoten, mit der klaffenden Wunde, mit dem blutverschmierten Menschen umzugehen. Er beugte sich zu ihm hinunter. Er ging hin, er goss dieses Medikament des Öls und die Desinfektion des Weines auf und über die Wunde. Ich weiß nicht, wo er den Verbandskoffer her hatte, denn es heißt hier, er verband seine Wunden. Vielleicht hat er ein Stück von seinem Mantel abgerissen, ich weiß es nicht. Er hob ihn auf, er brachte ihn auf sein Tier, er pflegte ihn und er leistete erste Hilfe, er pflegte ihn und brachte ihn in die nächste Gaststätte oder Herberge. Er bezahlte sogar noch etwas für ihn für die nächsten 2-3 Tage. Soweit dachte er ungefähr, dann würde er wieder auf die Beine kommen und sagt, wenn es mehr braucht, dann schickt die Rechnung an die Krankenkasse. Nein, so hat er nicht gesagt. Dann sagt er, dann schreibt ihr es auf und wenn ich zurückkomme, dann bezahle ich dir alles. Er garantierte für ihn in jeder Beziehung. Wisst ihr, an was mich das erinnert hat? Wir waren voriges Jahr auf unserer Israelreise ganz unten in Elat und da gibt es einen Park und in diesem Park, da steht die Stiftshütte. Aufgebaut von der Bibelschule Breckerfeld einmal, die war schon in Europa unterwegs und 1:1 im Modell nachgebaut und da steht sie im Wüstensand. Mich hat das so beeindruckt, weil ich mir dachte, das ist ein Bild einerseits vom barmherzigen Samariter, aber andererseits auch von Jesus. Er kam in den Wüstensand der Welt, der Ewige, der Sohn Gottes aus seiner Herrlichkeit. Und das Letzte von diesem Samariter, er hat sich das Ganze auch ein entsprechendes Opfer kosten lassen. Das Öl, das hätte er vielleicht verkaufen können im Tempel. Vielleicht war es ein Öl erster Pressung, sehr, sehr teuer. Dieses Öl erster Pressung wurde nur für die Lampen im Tempel verwendet. Und wenn er ein Geschäftsreisender war, dann hatte er es vielleicht dabei, links und rechts auf seinem Esel. in entsprechenden Gefäßen und wollte es dort oben verkaufen. Und das verwendet er für ihn. Er hatte Wein aus Jericho, da gibt es eine Riesenoase, fruchtbar mit allen Sachen des täglichen Bedarfs. Vielleicht hat er den mitgenommen. Er opferte sein Verbandszeug, er stellte sein Tier zur Verfügung. Er selbst ging zu Fuß daneben hin. Er nahm sein Geld und brachte es als Opfer dar. Er hat sich also aus Liebe zu ihm um all das gekümmert. Und letztlich, Karl hat es schon angedeutet, genau das tat Jesus auch für uns. Er ist in letzter Konsequenz der barmherzige Samariter. Und jetzt kommt ein dicker Strich unter meine Predigt und ich zitiere das letzte Wort: So geh hin und tue desgleichen. Amen.